Sterben, Tod und dann. Ich denke, das sind Worte, die wir nicht gerne aussprechen, die wir nicht gerne hören, wo wir auch möglichst wenig drüber nachdenken wollen. So erfahre ich das im tagtäglichen Leben in meinem Beruf. Ich habe da einen Freund, der ist jetzt 40 Jahre alt. Und er nimmt eine leitende Funktion in einem großen Automobilwerk ein. Und er glaubt an nichts. Eines Tages war er bei mir zu Besuch, zu Hause. Er ist Junggeselle und er brachte seine Eltern mit. Und da wir zusammen aßen, wurde auch gebetet. Wie, sagt er, sagten seine Eltern, Sie beten? Ja. Und wir kamen den ganzen Nachmittag bis nachts, ich glaube bis 22, 23 Uhr, nur ins Gespräch über Gott und die Bibel. Und dann stellte sich heraus, dass diese Familie aus der Kirche ausgetreten war, weil da wohl ein Pfarrer gewesen war, der sie tödlichst beleidigt hatte. Sie hatten nämlich einen Hund, den liebten sie über alles, einen Aprikotpudel. Und dieser Hund, der ging immer an der Tür des Pfarrers vorbei, an der Haustür und erledigte da sein Geschäft. Und eines Tages hatte der Pfarrer dann dort ein großes Schild hingemacht und hatte dann in unseriösen Worten darauf geschrieben, was er dagegen hatte, dass der Hund da sein Geschäft erledigte. Und dann hatten sie gesagt, und das will ein Christ sein. Mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Nun, wir sind jahrelang im Gespräch geblieben über Gott, über die Heilige Schrift, über die Ewigkeit. Und inzwischen ist dieser 40-Jährige ein reicher Mann, er besitzt drei, man kann sagen, fünfstöckige Wohnhäuser in Köln. Und er ist also sehr rege, sehr beschäftigt und ich sage jetzt immer zu ihm, Dieter, wenn ich dich so ansehe, dir gebe ich noch 2 Wochen, dann stehst du vor einem Herzinfarkt. Dann bist du weg vom Fenster und dann? Hör auf mit diesem Reden, sagt er dann. Gut, sage ich, ich höre auf. Bei einiger Zeit bekam seine Mutter, die er sehr liebt, Killerkrebs. Innerhalb von 8 Wochen brach das durch und sie starb. Jetzt hatte er ein Problem. Sie wurden nicht beerdigt. Sie hatten den Pfarrer beleidigt. Sie waren aus der Kirche ausgetreten. Und nun? Jochen, ich habe ein Problem, sagt er zu mir. Wärst du bereit, meine Mutter zu beerdigen? In Köln auf so einem prominenten Friedhof Melaten. Ich habe zugesagt. Ich sage selbstverständlich, aus Freundschaft zu dir tue ich das. Und auch aus Freundschaft zu deinem Vater. Und dann sah ich die Menschen kommen. Eine riesige Friedhofshalle und es waren vielleicht so nach 180, 200 Leute da. Die ganze europäische Industrie, die Zulieferindustrie, die Größen, die Kapazitäten, Geschäftsführer, Inhaber, Freunde, viele von denen kannte ich und sie standen dann und ich sah sie reinkommen und ich sah auch 2 Atheisten reinkommen, von denen ich genau wusste, dass sie Atheisten waren und sie kamen erst gar nicht in diese Kapelle rein, weil sie wollten mit dem Tod nichts zu tun haben. Es war für sie ein furchtbarer Anblick, einen Sarg zu sehen und sie blieben so an der Tür stehen und ich musste unwillkürlich lächeln, trotz der ernsten Situation. Ich habe dann dort etwas getan, so ungefähr, was ich auch hier tue. Ich habe Evangelium verkündigt. Ich habe die frohe Botschaft verkündigt. Und es gibt eine frohe Botschaft, wenn es darum geht, um Sterben, Tod und dann. Und ich gebe dir, ich gebe Ihnen heute Abend schriftlich, spätestens wenn du an einem offenen Grab stehen musst, stellst du dir die Frage, wer von uns ist der Nächste, der da hinein muss. Und einer von uns wird es sein. Das ist so ernst. Das ist das Leben. Ist das Leben wirklich? Nach dieser Beerdigung waren wir in einem feudalen Hotel alle zum Mittagessen eingeladen und dann brach es auf. Da hörte ich die Reaktionen, da kamen die Leute. Ihren Glauben möchte ich haben. Tja, nichts einfacher als das. Glauben Sie doch. Fangen Sie einfach an. Ja, wie machen Sie das? Dann brach es raus. Ich bin früher mal in die Sonntagsschule gegangen. Ich habe dann die Frage gestellt, warum haben Sie denn dann aufgehört? Haben Sie schon mal gebetet in Ihrem Leben? Hast du schon mal gebetet in deinem Leben? Warum betest du heute nicht mehr? Was war der Grund, dass du aufgehört hast zu beten? Der eine Atheist, das erfuhr ich dann so als Reflexion aus dem Automobilwerk, war die nächsten Tage durch die Büros gelaufen und hatte gesagt, was der Keil da vorne gesagt hat, vorgestern auf der Beerdigung und gestern, das hat mein ganzes Denkkonzept durcheinander gebracht. Ich muss alles in Frage stellen, was ich bisher gedacht habe. Wie kommt das? Das hat mit Sicherheit nicht an mir gelegen, ich kann gar nicht. Aber was ist das? Sterben, Tod und dann? Und ich denke, dass jeder Angst vor dem Sterben hat. Ob er gläubig ist, ob er ungläubig ist, ob er religiös ist, ob er fromm ist. Weil Sterben etwas denkbar Unangenehmes ist, etwas Unnatürliches. Denn Gott wollte nicht den Tod des Sünders. Gott wollte nicht den Tod des Menschen. Gott wollte, dass der Mensch ewig leben sollte. Und der Tod ist etwas, was der Mensch sich selbst zuzuschreiben hat. Und was ist der Tod? Wer vermöchte das zu erklären? Weißt du, was Leben ist? Weißt du, was Seele ist? Geh mal in die Parapsychologie, die Leute suchen heute noch, was Seele ist. Geh mal zu Psychologen, die werden dir nie erklären können, was Seele ist. Und daraus haben sie eine Wissenschaft gemacht. Weißt du, was Materie ist? Weißt du, was Kraft ist? Klar, wir haben mathematische Größen, wie wir das einordnen können. Aber kein Mensch kann dir sagen, was Materie ist. Kein Mensch kann dir erklären, was Energie ist. Geschweige denn, was Ewigkeit ist. Und ich möchte dazu eine Begebenheit aus der Heiligen Schrift lesen. Ich denke, wenn wir jemanden fragen wollen, der über den Tod Bescheid weiß, dann muss das jemand sein, der auch den Tod durchgemacht hat und aus dem Tod zurückgekommen ist. Es gibt ja viele Möglichkeiten, dass die Menschen so etwas anstreben. Die Spiritisten machen das dann in der Geisterbeschwörung, im Tischrücken, im Okkultismus, das heißt in dem Undurchsichtigen, in dem Dunklen. Bloß sie werden irre getäuscht dabei. Das sind nämlich nie die Verstorbenen, die ihnen da erscheinen. Es sind die Dämonen, die in Sünde gefallenen Engel, die ihnen als trübe Gestalten etwas vorgaukeln und vorheucheln, aber nie die Wahrheit ans Licht bringen. Warum sind die Menschen daran so interessiert, trotzdem, auch wenn sie Angst davor haben, vor dem Tod und was danach kommt, dass sie es trotzdem erfahren wollen? Der Herr Jesus sagt einmal zu den Pharisäern, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Das steht in Lukas 16. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, das ist ein Greuel vor Gott. Und dann nennt der Herr Jesus eine Begebenheit. Es war aber einmal ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und er wurde begraben. Und als er im Hades, das ist das Totenreich, seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taufe und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben, und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen ernstlich Zeugnis gebe, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Warum, habe ich mich gefragt, erzählt der Herr Jesus hier den Pharisäern, das waren die frommsten der Israeliten, diese Begebenheit. Und ich möchte dir von vornherein eins sagen, wenn irgendein Mensch in der Lage ist, zu beschreiben, wie es im Tod oder im Totenreich aussieht, dann ist es Jesus Christus. Weil er der erste Mensch ist und der einzige Mensch ist, der aus dem Tod heraus zurückgekommen ist. Natürlich wirst du jetzt sagen, es gibt doch 3 Totenauferweckungen, die der Herr Jesus durchgeführt hat. Diese Menschen sind gestorben, aber haben so bewusst, wie der Herr Jesus das hier schildert, mit dem reichen Mann, das Totenreich nicht erlebt, auf Dauer. Und sie sind auch nur durch den Willen des Herrn Jesus wieder auferweckt worden. Ich habe mich oft gefragt, was auch dieser Lazarus, der in Johannes 11 uns erwähnt wird, der Bruder von der Maria und Martha, ob der hinterher den Menschen etwas erzählt haben mag, nachdem der Herr Jesus ihn aus dem Tod wieder hat auferstehen lassen. Wir lesen nichts davon. Warum eigentlich nicht? Weil er es nicht konnte. Oder es nicht durfte. Ich weiß es nicht. Wir lesen in der Bibel, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und es gibt viele Menschen, die sagen, okay, ich lebe mein Leben. Und wenn ich sterbe, dann komme ich in die Kiste und auf die Kiste kommt der Deckel drauf und dann ist alles aus, dann ist alles zu Ende. Es gibt viele Menschen, die diese Einstellung haben, aber selbst die Wissenschaft lehrt, dass auf dieser Erde nichts verloren geht, dass nicht ein Atom der Materie verloren geht. Die Chemie lehrt, dass es im Weltall keinen einzigen Stoff gibt, wo auch nur irgendetwas von aufhört zu existieren, sondern es ist ein ewiger Kreislauf, so schildert die Wissenschaft das. Nur der Mensch, der löst sich in nichts auf. Der sagt, mit dem Tod ist alles aus. Da liegt schon die Unlogik des menschlichen Denkens drin. Der Herr Jesus wirft hier den Pharisäern vor, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor dem Menschen. Tust du das auch? Vielleicht bist du so fromm, vielleicht bist du so gerecht, dass du dich rechtfertigen kannst vor den Menschen. Du hast mir nichts vorzuwerfen. Gott aber kennt dein Herz, so sagt der Herr Jesus hier, denn was unter den Menschen hoch ist, das ist vor Gott ein Greuel. Deine Selbstgerechtigkeit ist vor Gott ein Greuel. Und wir finden nur 3 Bibelstellen in der Heiligen Schrift, wo das so erwähnt wird, dass es vor Gott ein Greuel ist. Ein Greuel ist es, wenn Menschen hergehen, und zu Totenbeschwörern gehen, 5. Mose 18. Wenn sie Spiritismus und Okkultismus treiben, das ist vor Gott ein Greuel. Dann, wenn Menschen ihr Geschlecht verleugnen, 5. Mose 22. Wenn Männer sich wie Frauen gebärden und Frauen sein wollen und umgedreht, Frauen sich wie Männer gebärden, das ist vor Gott ein Greuel. Und vor Gott ist ein Greuel, wenn sie in ihrer Selbstgerechtigkeit in dieser Welt leben. Weil Gott zu dem Ergebnis kommt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, da ist keiner, der Gutes tue. Alle sind abgewichen und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Nun hat Gott ja dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Der Mensch hat sich für die Sünde entschieden und für den Tod, für das Sterben. Und wir haben uns oft gefragt und wir fragen uns oft, und ich bekomme diese Frage im Beruf immer wieder gestellt, ja, was ist das denn dann für ein Prozess? Von Erde bist du genommen, zur Erde sollst du zurückkehren. Also ist doch alles aus. Die Zeugen Jehovas sagen und legen das Wort der Bibel falsch aus, wenn sie sagen, dass Gott dem Menschen den Odem einblies und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Und die Zeugen Jehovas sagen, in dem Augenblick, wo der Mensch stirbt, hört auch die Seele auf zu existieren. Das widerspricht eindeutig der Heiligen Schrift und der Aussage des Herrn Jesus in Matthäus 10, wo er sagt zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht vor den Menschen, die zwar in der Lage sind, euren Leib zu töten, aber eurer Seele nichts anzuhaben vermögen, sondern fürchtet vielmehr den, der sowohl Leib und Seele in das Feuer der Hölle werfen kann. Was ist denn dabei? Nun betrachten wir das einmal ganz genau, wie unser Herr Jesus das hier schildert, als Augenzeuge. Da waren zwei Menschen, Lazarus wird mit Namen erwähnt, und da war der reiche Mann, der ohne Namen in der Bibel steht. Und wir lesen nur, dass er reich war und er kleidete sich in Purpur, in feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. War Reichtum sein Verdammungsurteil? Oder was war das? Nun, weil der Herr Jesus hier auf die Pharisäer Bezug nimmt, auf ihre Selbstgerechtigkeit, so hatte auch dieser reiche Mann sich nicht selbst vorzuwerfen. Er war ja in Ordnung. Und er war sogar ein frommer Jude. Er berief sich nämlich auf Vater Abraham. Und er hatte sich nichts vorzuwerfen, so gut war er. Und Gott hatte das aus seiner Sicht alles bestätigt durch den Reichtum, den Gott ihm zur Verfügung gestellt hat. Aber er kümmerte sich nicht um das Leid seiner Mitmenschen. Da war jener andere, dieser arme Mann, der Lazarus. Er wird mit Namen erwähnt. Und ich sagte in diesen Tagen, dass in der Bibel nichts ohne einen tiefen Sinn steht. Und wir lesen, eines Tages starb Lazarus. Warum wird Lazarus hier mit Namen erwähnt? Als die Jünger einmal wiederkommen, voller Freude, dass sie den Missionsauftrag des Herrn Jesus ausgeführt haben und sagt, Herr, selbst die Dämonen sind uns untertan, wir konnten sie austreiben. Und da sagt der Herr Jesus zu ihm, freut euch nicht darüber, dass ihr diese Macht habt, sondern freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Lazarus' Name war im Himmel angeschrieben. Warum? Nur dessen Name ist im Buch des Lebens angeschrieben, der in einer Lebensverbindung mit Gott ist. Nur der hat einen Namen bei Gott, der ewig bleibt, der Sündenvergebung hat, durch Jesus Christus. Der reiche Mann ist für Gott namenlos, weil er zwar wusste um die Religion, in der er lebte, aber Gottes Forderung nie erkannt hatte, dass er seine Sünden bekennen musste. Und deshalb lesen wir auch, dass die beiden Männer in zwei ganz andere, unterschiedliche Kategorien kommen. Wir lesen, dass Lazarus starb, und dass er von den Engeln getragen wurde in Abrahams Schoß. Die erste Frage ist, wo ist Abrahams Schoß? Dann lesen wir, es starb aber auch der Reiche, vielleicht auch mit einem prunkvollen Nachwort, riesige Traueranzeige. Und dann lesen wir, er wurde begraben. Und jetzt passiert etwas ganz Eigenartiges. Und wir lesen, dass der reiche Mann im Totenreich, im Hades, seine Augen aufschlug. Wie bitte? Luther übersetzt diese Bibelstelle leider zwar sehr volkstümlich, aber etwas falsch. In der Hölle schlug er die Augen auf. Aber hier wird vom Totenreich gesprochen. Und das Totenreich, der Hades, ist das griechische Wort dafür. Für das Wort Hölle verwendet die Bibel das griechische Wort Gehenna. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Der reiche Mann landete im Totenreich, nachdem er gestorben war, und er schlug seine Augen auf, als er in Qualen war. Wenn wir jetzt einmal darüber nachdenken, Moment mal, der war doch tot. Und wenn wir das jetzt hier lesen, was hatte der alles? Wir stellen fest, dass der reiche Mann seine Persönlichkeit total beibehalten hatte im Sterben. Er konnte hören, er konnte sprechen, er konnte sehen, er fühlte, er litt Pein und er hat ein Erinnerungsvermögen. Wir lesen, er war in Qualen, er sieht Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Was ist das? Nun, die Bibel sagt uns ganz klar, dass das Ergebnis der Sünde der Tod ist. Die Folge der Sünde ist der Tod. Der Tod ist die größte Macht nach der Sünde, die Satan zur Verfügung stellt. Und jeder Mensch, der in der Sünde lebt, hat als logische Konsequenz auch den Tod zur Folge, ist ein Todeskandidat. Weil er im Machtbereich der Sünde lebt, kommt er automatisch auch irgendwann, wenn seine Zeit zu Ende ist, aus Gottes Sicht in den Machtbereich des Todes. Und Sünde quält, Sünde ist Pein, und der Tod ist die noch größere Pein. Und er lag in Qualen. Er hatte also in seiner Seele, die nun getrennt worden war, in dem physischen Sterben. Der Körper ist die Verpackung, ich sage es mal so, meiner Persönlichkeit. Wenn mein Körper nicht hier wäre, könntet ihr mich nicht sehen. Dann wäre so ein Geist hier und dann könntet ihr euch mich gar nicht vorstellen. Der Körper ist mein Ausdrucksorgan oder das Ausdrucksorgan meiner Seele, die Verpackung. Wenn ich lache, dann freut sich meine Seele. Wenn ich weine, dann bin ich innerlich traurig. Und das Sterben des Menschen ist das Auseinanderreißen von Leib, Seele und Geist. Das, was Gott geschaffen hat, dass Gott Materie nahm, formte diese Materie im Bilde Gottes und blies ihm den lebendigen Odem ein, den lebendigen Atem, und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Es gibt also eine Verbindung zwischen Seele und zwischen dem Körper. Meine Sinnesorgane, die Fenster der Seele werden sie genannt, wie die Augen, die Ohren, der Mund, das Tastvermögen, gehören auf der einen Seite zum Körper, aber auf der anderen Seite ganz eindeutig auch zur Seele. Und wenn der Mensch stirbt, weil Gott ja dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat, ist das, was in dem Menschen ewig ist, nämlich seine Seele, wird herausgenommen aus dem Körper, der in Sünde gefallen ist. Und der Körper, diese physische Masse, kehrt zurück zu der physischen Masse. Von Erde bist du genommen, zu Erde wirst du werden. Aber der Mensch wurde durch die Zeugung zu einer lebendigen Seele. Und diese lebendige Seele ist unsterblich. Und sie ist praktisch entkleidet von dem Körper im Tod. Und die Frage ist, wo geht die Seele hin? Bei dem reichen Mann wird das hier sehr eindrücklich geschildert, dass der reiche Mann an einen Ort kam, den die Bibel Totenreich nennt. Es ist der Bereich, wo die Toten sind und wo der Machtbereich des Teufels ist, nämlich der Tod. Und in diesem Machtbereich des Todes, da ist er gehalten. Er konnte diesen Bereich nicht verlassen. Da war eine tiefe Kluft zu dem Bereich dort, wo Abraham ist, wo Lazarus im Abrahams Schoß war. Er konnte auch nicht raus aus dem Totenreich zurückkehren zu seinen Brüdern. Er litt Pein, er hatte also noch das Gefühl, er konnte Schmerzen empfinden. Oh ja, ich weiß nicht, ältere Leute können uns das oft sagen, dass es sie oft bis in die Seele hineingeschmerzt hat und dass der Seelenschmerz oft Auswirkungen hat auf den Körper. Wir nennen das dann psychosomatisch. Wenn die Seele krank ist, wird der Körper automatisch mitkrank. Andererseits gibt es Krankheiten, die der Körper hat, die auf die Seele Auswirkungen haben, die die Seele depressiv machen können. Aber hier war der reiche Mann, der praktisch ohne Gott gelebt hat, ohne Sündenvergebung, der für Gott ein Namenloser war, er landete im Bereich des Todes, im Bereich des Teufels. Und als er das erkennt, da schreit er zu Vater Abraham, er ruft ihn mit Vater an, das macht deutlich, dass er ein ganz frommer Mann war. Er akzeptierte den schon längst gestorbenen Abraham als seinen Vater. Das war griechisch, das war israelitischer Glaube. Und dann sagt Abraham zu ihm, du hast dein Teil, dein gutes Teil empfangen. Du hast die Chance in deinem Leben auf dieser Erde gehabt, Gott zu erkennen. Aber du hast alles das, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat, nur für dich selber benutzt. Lazarus hingegen, der nur das Böse erfahren hat, der aber gottgemäß gelebt hat, das bringt sein Name zum Ausdruck, dass er in den Himmel angeschrieben ist. Er wird jetzt getröstet. Nach dem Sterben gibt es zwei Bereiche. Das eine ist das Totenreich. Der Hades, wo Menschen hinkommen, die gottlos gelebt haben, losgelöst von Gott. Es ist der Machtbereich der Sünde und des Todes. Der andere Bereich wird hier mit Abrahams Schoß erklärt. Und ich stellte eben bewusst die Frage, wo ist Abrahams Schoß? Der Herr Jesus sagt zu dem Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paradies ist ein persisches Wort und heißt so viel wie Schlossgarten. Das heißt, ein Schlossgarten ist immer da, wo das Schloss in der Mitte steht. Es ist der Bereich um das Schloss herum. Und wenn der Herr Jesus das zu dem Verbrecher am Kreuz sagte, heute wirst du mit mir im Paradies sein, so bedeutet das, dass der Schächer, der um Gnade bat, gedenke, mein Herr, wenn du in deinem Reiche kommst, vergib mir meine Schuld, dass er mit Jesus da sein würde, ganz in der Nähe, wo das Herrscherschloss ist, lass es mich so sagen, wo das Vaterhaus ist. Oft ist gesagt worden, dass das Totenreich in zwei Bereiche geteilt ist. Das wird sogar noch im Vorwort der alten, nicht revidierten Elberfelder Übersetzung gesagt. Aber das ist biblisch nicht haltbar. Warum nicht? Paulus sagt das einmal so. Ich habe Lust abzuscheiden und zu sterben, um bei Christus zu sein. Er sagt vorher, das Leben ist für mich Christus. Das heißt, mein physisches Leben hier auf der Erde ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Wer von uns könnte das sagen, dass Sterben Gewinn ist? Wo wir eigentlich doch alle Angst haben vor dem Sterben. Paulus wusste, dass wenn er einmal stirbt, wenn er aus diesem Leben abtreten muss, dass er etwas weit Besseres hat. Schon gar nicht an einen Ort der Qual kommt und der Pein, wo irgendwelche trüben Totengeister vielleicht sein würden. Sondern Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Wo ist denn Christus? Ist Christus im Totenreich? Christus hat durch seinen Tod dem die Macht genommen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Er hat den Tod besiegt, weil er der erste Mensch ist, den der Tod nicht halten konnte, weil Jesus Christus niemals in seinem Leben gesündigt hat. Noch einmal zur Verdeutlichung. Weil dieser Mensch Jesus Christus nicht gesündigt hat, kam auch das Gesetz der Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod, auf ihn nicht zur Anwendung. Der Tod konnte ihn nicht halten, er hat ja nicht gesündigt. Deshalb musste er auferstehen. Und wo ging er dann hin? Die Bibel schildert uns das, dass Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, dass er durch alle Himmel hindurchgegangen ist und jetzt beim Vater ist, wo er sich für uns verwendet. Der auferstandene Jesus Christus ist der erste Mensch, er ist als Mensch in den Himmel aufgefahren. Er ist der Erstgeborene vieler Brüder, so sagt die Bibel es, vieler Menschen, die an ihn glauben. Er ist als erster Mensch durch die Himmel gegangen und ist als erster Mensch jetzt beim Vater im Vaterhaus, wo er stellvertretend für uns eintritt als Mittler vor Gott. Wenn wiedergeborene Menschen sterben, wiedergeborene Menschen, so erinnern wir uns in diesen Tagen daran, sind solche, die einmal umgekehrt sind zu Gott, die um Vergebung ihrer Sündenschuld gebeten haben, die vor Gott bekannt haben, Herr, ich bin ein Sünder, weil ich kann mich nicht selbst erlösen, aber du hast mir doch die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und ich möchte meine Ewigkeit dann auch bei dir verbringen, wo das ewige Leben ist. Und das ist nur über Sündenvergebung möglich. Und diese Sündenvergebung ist nur durch Jesus Christus möglich, nicht durch eine menschliche Person. Und Menschen, die das für sich in Anspruch genommen haben und dadurch zu Kinder Gottes wurden, weil Gott ihnen den Heiligen Geist gibt, in dem Augenblick, wo ein Menschenherz, eine Menschenseele ehrlich zu Gott kommt und um Vergebung seiner Sündenschuld bittet, ist er Kind Gottes. Und wenn er stirbt, es kann durchaus sein, dass Kinder Gottes noch durch den Sterbeprozess hindurch müssen, weil der Körper ja sündig ist und auch Christen noch sündigen können und auch leider auch noch sehr oft sündigen. Und das kann nicht Fleisch und Blut werden, die Ewigkeit nicht ererben, so sagt es uns die Bibel. Aber die Seele, die wiedergeborene Seele, geht dann heim zum Vater ins Vaterhaus. Jesus Christus kam einmal auf diese Erde, um die Seele des Menschen von der ewigen Verdammnis zu erlösen. Und eine Wiedergeburt ist etwas Geistliches. Wir erinnern uns daran, es sei denn, dass jemand geboren wird aus Wasser und Geist. Durch das Wort Gottes kommt die Erkenntnis. Und durch das Wort Gottes lassen wir uns reinigen. Herr, ich bin ein Sünder, vergib mir meine Schuld. Und Gott antwortet mit seinem Geist und sagt, ich habe dir vergeben am Kreuz auf Golgatha vor 2000 Jahren, als mein Sohn für dich starb, für die Sünde deines ganzen Lebens. Wenn du das im Glauben annimmst, darfst du wissen, du bist ein Kind Gottes und damit erlöst für die Ewigkeit. Gott stellt nicht wieder her, Gott schafft Neues. Siehe, da ist eine neue Schöpfung. Siehe, es ist alles neu geworden. Das Alte ist vergangen. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich versöhnt. Und deshalb, Christen, wenn sie sterben, sie gehen heim ins Vaterhaus zum Vater. Dort ist Christus. Paulus sagt das ganz klar. Ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Der Herr Jesus sagt das. Wer an mich glaubt, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Johannes 8, Vers 51. Das bedeutet, dass der Tod als die Macht der Sünde und des Teufels keine Macht mehr hat über meine Seele. Aus diesem Grunde kann ich auch nicht im Totenreich landen. Lass mich das deutlich machen mit einem Bibelwort, dass der Herr Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18, da sagt er seinen Jüngern, ich werde meine Gemeinde, meine Versammlung bauen. Und dann heißt es direkt weiter, und die Türen oder die Tore des Hades, des Totenreiches, werden sie nicht überwinden. Eine knallharte Aussage des Herrn Jesus, dass der, der zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehört, nicht von dem Totenreich überwunden werden kann. Dass der Tod keine Macht hat, solche Menschen in seinen Bereich hineinzubringen, dort, wo der Teufel ist, beziehungsweise dort, wo die ungläubigen Menschen sind. Aber etwas anderes wird in dieser ganzen Begebenheit unseres Herrn Jesus deutlich, die er schildert. Als Abraham den Wunsch des reichen Mannes ablehnt, sende doch Lazarus in mein Vaterhaus zu den 5 Brüdern, die ich noch habe. Da sagt Abraham, sie haben Mose und die Propheten. Und sie mögen Mose glauben und den Propheten. Sie haben das in sich abgeschlossene Wort Gottes. Das haben sie zur Verfügung. Und wenn sie dem nicht glauben, dann werden sie auch nicht glauben, wenn einer von den Toten aufersteht und ihnen das sagt, wie schrecklich es dort ist. Das ist eine knallharte Tatsache, die die Bibel uns darstellt durch die Aussage des Herrn Jesus Christus. Du kannst machen, was du willst. Du kannst Verbindung aufnehmen, transzendent und was es alles für Möglichkeiten gibt über Okkultismus, über Spiritismus. Du wirst keine Klarheit kriegen. Warum nicht? Weil dir immer nur der Lügner von Anfang und der Vater der Lüge antwortet, der Teufel. Weil Okkultismus, Spiritismus, alles was damit zusammenhängt, mit dem Tod zu tun hat. Und Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern er ist ein Gott der Lebendigen. Und Gott will, dass du leben sollst. Und es hat gar keinen Sinn, dich mit dem Bereich der Sünde, des Todes und des Teufels einzulassen. Wer sich damit einlässt, geht in ein ganz gefährliches Spiel. Denn wenn der Teufel da einmal packt, den lässt er nicht wieder los. Gott sagt dir heute Abend, du hast Mose und die Propheten, du hast das abgeschlossene Wort Gottes, das Alte Testament und das Neue Testament. Und sie sind es, diese Schriften, die von dem Erlösungswerk Gottes zeugen, dass Gott die Ewigkeit in dein Herz gelegt hat. Und dass du deine freie Entscheidung hast, wo du deine Ewigkeit zubringst. In der ewigen Verdammnis oder in der ewigen Herrlichkeit. Jetzt möchte ich doch mal etwas versuchen, den Begriff aus meinem begrenzten Denken, den Begriff Ewigkeit zu erklären. Ich sagte schon einmal so, als fünfjähriger Junge wollte ich nie in den Himmel. Weil ich mir den Himmel vorstellte, alles so harte Kirchenbänke. Und dann den ganzen Tag da rund um die Uhr nur knien müssen und anbeten müssen. Nee, das war mir zu furchtbar. Mir reichten die Stunden, die ich so schon mit meinen Eltern bzw. mit meiner Mutter da verbringen musste. Ich war jedes Mal froh, wenn das zu Ende war. Aber ist das das, was Ewigkeit ist? Wir leben in einem dreidimensionalen Weltbild. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir können in Raum, Materie, Zeit denken, vielleicht noch Energie, Kraft. Aber was ist Ewigkeit? Als der Herr Jesus auferstanden war, hatte er seinen Herrlichkeitsleib, seinen Ewigkeitsleib als Mensch. Damit war er an keine Grenzen mehr gebunden. Er konnte zum Beispiel durch geschlossene Türen gehen. Er war nicht mehr an Grenzen gebunden. Wenn ich auf die Zugspitze steigen wollte, dann käme ich in schwere Atemnot. Es würde deutlich, die Luft wird dünner und mein Körper würde also mich an die Grenze meiner Leistungsfähigkeit führen. Ich bin begrenzt als Mensch. Wenn ich Hunger habe, dann muss ich essen. Wenn ich Durst habe, muss ich trinken. Das sind Gesetzmäßigkeiten, die durch die Sünde in die Welt gekommen sind. Wenn ich müde bin, muss ich schlafen. Irgendwann breche ich sonst zusammen. Es geht einfach nicht mehr. Ich bin als Mensch immer begrenzt. Und Ewigkeit bedeutet zum Beispiel Unbegrenztheit. In der Ewigkeit gibt es auch keine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, denn sonst wäre es ja keine Ewigkeit. In der Ewigkeit werde ich zum Beispiel nie etwas doppelt tun können, weil es ja keine Vergangenheit gibt. Egal was ich tue, ich mache es zum ersten Mal. In der Ewigkeit werde ich keinen Zwängen mehr unterlegen sein. Dass ich essen muss, wenn ich Hunger habe. Ich werde essen können. Mit Sicherheit. Der Herr Jesus sagt einmal, dass im Himmel viele kommen werden von Osten und Westen und werden mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tische liegen. Das heißt, auch diese Menschen, die vor tausenden von Jahren gelebt haben, die Zeitbarriere ist da auch nicht mehr. Ich werde diese Menschen kennen, so wie ich meine Familie kenne, wie ich meine Freunde, meine Verwandten, meine lieben Geschwister in Christo kenne. Es wird eine Dimension sein, die für mich unvorstellbar schön ist. Es wird nur Freude sein. Es wird keine Tränen mehr geben, es wird kein Leid mehr geben, es wird dort keinen Teufel mehr geben, der mich zu Fall bringt, das was er heute noch jeden Tag schafft. Und Gott hat den Menschen für die Ewigkeit geschaffen. Gott möchte, dass der Mensch an dieser Ewigkeit teilnimmt. Und deshalb sagt der Herr Jesus seinen Jüngern in Johannes 14, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch dann gesagt haben, ich gehe hin, euch dort eine Stätte zu bereiten. Ich werde dann auch wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. den Weg wisst ihr. Und dann fragen seine Jünger ihn, nee, den Weg wissen wir nicht. Und dann sagt er Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also ist Jesus Christus die einzige Möglichkeit, um in diese ewige Herrlichkeit zu Gott zu kommen. In diese ewige Grenzenlosigkeit, diese Unendlichkeit, die ewige Freude und Liebe und Güte und alles, was da zusammenhängt mit, wo es kein Leid mehr gibt. Ja, Jesus zeigt den Weg auf, auch heute Abend. Die andere Möglichkeit ist die, dass du in den Machtbereich des Todes kommst. Menschen ohne Sündenvergebung landen im Hades, weil der Tod die größte Macht des Teufels ist nach der Sünde. Und dieser Hades ist auch nur ein Zwischenzustand. Es ist der Wartesaal zum großen Gericht. Gott ist Gerechtigkeit. Ich sprach oft genug in diesen Tagen darüber. Und die Gerechtigkeit Gottes verlangt Tod dem Sünder, Tod der Sünde. Römer 6, Vers 23. Und weil Gott nicht will, dass du in die ewige Verdammnis kommst, dass du in das Gericht Gottes kommst mit unvergebener Schuld, deshalb nahm er seinen Sohn und lud auf ihn die Sünde der ganzen Welt, deine Sünde, egal wie klein oder wie groß sie ist. Und Gott hat diese Sünde gerichtet am Kreuz auf Golgatha für deine Schuld, mit deiner Schuld und meiner Schuld. Und jeder, der das jetzt für sich in Anspruch nimmt, dieses Gericht Gottes, kommt zurück in die Lebensgemeinschaft mit Gott und darf wissen, ich habe ewiges Leben. Jesus Christus sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Johannes schreibt, und wir lasen das eben im Vorwort, als unser Bruder das las, 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Dieses habe ich euch geschrieben, sagt der Johannes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Du darfst das wissen, dass du ewiges Leben hast. In dem Augenblick, wo du das Gericht von Golgatha, das Gericht Gottes über deine Sünde für dich in Anspruch nimmst, hast du ewiges Leben. Das setzt deine Bankrotterklärung voraus. Ich kann mich nicht selbst erlösen. Ich muss meine Sünde bekennen, meine Schuld aufdecken. Offenbarungseid. Herr Jesus, hier ist meine Schuld, bitte vergib mir. Ich bekenne das, dass ich nichts davon wegtun kann. Und er sagte dann, ich habe dir vergeben. Und du kannst ihm nur dich selbst, dein Kapital zur Verfügung stellen. Herr, weil du das getan hast aus Liebe, möchte ich aus Liebe zu dir mein Leben, mich selber dir zur Verfügung stellen und du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und dann darfst du wissen, du bist Kind Gottes. Die andere Seite, wenn du dieses Gericht ausschlägst, dann landest du, wenn du einmal stirbst, im Totenreich. Und du wirst auferstehen zum Gericht Gottes. Weil du das Gericht Gottes von Golgatha ausgeschlagen hast, wird Gott in seiner Gerechtigkeit dich ganz gerecht richten, alle deine guten Taten, aber auch deine schlechten. Die Bibel sagt uns, und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dem der Himmel und die Erde entfloh und sie waren nicht mehr. Und vor dem großen weißen Thron standen die Toten, die großen und die kleinen. Und sie wurden gerichtet und Bücher wurden aufgeschlagen und sie wurden gerichtet nach ihren Werken, nach dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und ein anderes Buch wurde daneben gelegt, welches das Buch des Lebens ist. Und wer nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, der ward genommen und wurde geworfen in den Feuersee, dieses ist der zweite Tod. Weißt du, was das bedeutet? Gott wird dich dort durch seinen Sohn Jesus Christus richten. Jesus Christus sagt, Gott richtet niemand. Das ganze Gericht hat der Vater dem Sohn gegeben. Johannes 5, Vers 22. Und er, der für dich am Kreuz starb im Gericht Gottes, wird dort dein Richter sein. Und er wird ganz gerecht dir aufzeigen, deine ganzen Taten, dein ganzes Leben, deine ganzen Werke, ob sie gut oder böse waren. Er wird dich belobigen für deine guten Werke. Aber er wird dir sagen, diese ganzen Bücher, deine ganze Werkgerechtigkeit reichen nicht aus. Hier ist das Buch des Lebens. Stehst du da drin? Und wer nicht geschrieben gefunden wurde im Buch des Lebens, der wurde genommen und in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Nicht, da stand nicht drin nach den Werken, wie gut oder schlecht die waren, sondern der Entscheidungsmaßstab in diesem Gericht ist, und das macht das deutlich, dass du im Buch des Lebens stehen musst, um ewiges Leben zu haben. Und wer da nicht drin steht, der wird genommen und in den Feuersee geworfen. Diese Bibelstelle, Offenbarung 20, Vers 11 und folgende, macht das deutlich.